Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Hallo und schönen guten Tag.
Na, Claudia.
Weißt du, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, dass ich überhaupt auf Novalis so angesprungen bin? Ich bin auf Novalis gekommen, denn ich habe von dir ein Newsletter gesehen. Und da steht nämlich die Überschrift drin, wohin gehen wir denn? Immer nach Hause, von Novalis. Und du, das heißt, du bietest nämlich etwas an, einen Workshop zum Thema Sterbevorbereitung, Gespräch über den Seitenwechsel am Samstag, den 5. April von 10 bis 18 Uhr im Haus auf dem Hügel in Hasefeld.
Ist das Schleichwerbung, was du jetzt
das
machst?
Das ist eine ganz
offene. Unverschämte.
Das wird gar nicht geschliffen. Das bist immerhin du.
Ja.
Ne? Das bist immerhin du. Und da geht es ja auch darum, es geht ja um Sterbekultur. Und gleichzeitig, da müssen wir noch einen hinterher setzen, das ist ja eine Frage, die du hast. Eine Frage, die du hast, nämlich du bittest um Mithilfe. Du suchst für deine Arbeit einen Aufbahrungsraum. Und da hast du auch dazu geschrieben, der Stadtteil spielt keine Rolle, der Ort muss der richtige sein. Und wer Fragen hat oder Ideen hat, bitte bei mir melden. Das ist doch eine großartige Nummer. Was ist da? Ist doch nichts dran geschlichen. Und ich kriege dafür auch nicht noch eine Tasse Kaffee extra. Also von daher, das ist eine
Sache. Obwohl du das jetzt so gesagt hast, würde ich dir sogar. Ja, aber ich wusste ja auch gar nichts davon. Das war ja jetzt ein Überfall.
Ja, und das Ding ist einfach ja auch Folgendes. Wenn wir eine Suche haben, dann sollten wir sie doch auch sagen können.
Genau, das ist ja gerade das Wichtige, ne? Dass man ja, deswegen sind wir ja so viele Menschen auf der Erde, weil wir uns auch gegenseitig ruhig mal helfen können.
Und gleichzeitig ist es eben halt so, wir haben über Novalis gesprochen und über die Menschen, die so ganz schnell da waren und wieder weggegangen sind, wie Georg Büchner und auch Novalis oder Mozart und so weiter und so weiter und so weiter. Mit dem, da waren wir aber auch schon mal, ob die ihre Lebensaufgabe erfüllt hatten, ja oder nicht. Nein. Und auf jeden Fall ist es so, wie es wohl den Nachkommen, wie haben die Zugehörigen von Georg Büchner und von Novalis um ihre Lieben getrauert? Und da sind wir nämlich wieder bei der Trauer.
Schade, ne? Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Aber wir hatten ja unsere zerschredderten Folgen, da haben wir ja da schon eingehend drüber gesprochen. Wir könnten natürlich jetzt nochmal versuchen, da wieder so ein bisschen hinzusteigen, denn ich halte das für ein außergewöhnlich wichtiges Thema. Und zwar habe ich da einen Gedanken, der mich irgendwie nicht loslässt. Wenn man sagt, dass der Tod eigentlich die größtmögliche Verwandlung ist, die es überhaupt gibt im Leben, dann müsste ja eigentlich der liebende Angehörige, der nun so stark trauert, sich auch in irgendeiner Form mitverwandeln. Also wenn der jetzt einfach hier bleibt und der andere verwandelt sich weg und der rührt sich aber nicht, sondern bleibt jetzt immer hier und guckt, da hat der eben gesessen, jetzt sitzt der nicht mehr da und jetzt gucke ich da immer wieder hin und denke, oh Mensch, wenn er dann da doch wieder sitzen würde, dann werde ich dem doch eigentlich gar nicht gerecht, sondern ich müsste ja mich in irgendeiner Form mitverwandeln.
Das ist oftmals eine Frage, die ich Trauernden stelle. Wer warst du vorher? Und ich habe einmal eine der ganz großen Antworten bekommen von einer 13-Jährigen, deren Mutter ganz überraschend gestorben ist. Und ich habe sie gefragt, wer warst du vorher? Und hat sie gesagt, ich habe gedacht, die Erde wäre ein Spielplatz. Und das ist etwas, wo wir nicht drauf vorbereitet sind. Dann gibt es ja auch diesen flapsigen Satz, die Erde ist kein Ponyhof. Das heißt, über Trauer haben wir nicht so viel gelernt. Und ich habe ja meine große Kritik unserer materialistischen Gesellschaft gegenüber. Wir hören beim letzten Atemzug auf zu denken. Da kommt mir immer wieder die Situation, dass mir Trauernde Fotos von Friedhofs zeigen und sagen, da liegt jetzt mein Vater. Und jedes Mal zucke ich zusammen, wieso liegt der Vater da? Das heißt, da ist etwas, wir haben normalerweise die schöne Unterscheidung, dass wir sagen, es gibt die sterblichen Überreste. Wenn es die sterblichen Überreste gibt, müsste es ja auch die unsterblichen Überreste geben. Wo sind die denn? Und das stellen wir nicht in Frage, sondern nach dem letzten Atemzug, wieso, was soll da sein?
Genau, und deswegen heißt unser Podcast ja auch für Sterbekultur und Sterbeheilkunde, genau. Weil du hast dich ja an die Arbeit gemacht, eine Sterbeheilkunde parallel zur Geburtsheilkunde oder nennt man es analog zur Geburtsheilkunde zu verfassen. Und die Sterbekultur, das ist eben genau der Ort, der in Deutschland aus den Fugen geraten ist, weil es würde ja bedeuten, dass wir eigentlich nicht jedes Mal, wenn einer stirbt, das Rad neu erfinden, sondern dass wir eigentlich üben müssten, das Leben als fortgesetzt zu begreifen. Ja, bis in das Drüben hinein, unser Hüben und Drüben, sondern wenn wir natürlich jetzt, so wie wir es vielfach ja so machen, dass das Hüben einfach, wir bleiben hier im Hüben sitzen und das Drüben fällt irgendwie hinten runter.
Genau.
Und gibt es möglicherweise sogar gar nicht in unserer Vorstellung. Dann ist es natürlich schwierig. Dann kippt da immer einer einfach raus aus dem Spiel. So wie so ein Halmasch oder so ein Mensch ärger dich nicht. Zack, rausgeflogen.
Mensch trauere nicht, können wir daraus machen.
Ja. Und das wird dann, ja, da muss man irgendwie sehen, wie man jetzt mit der Trauer beziehungsweise wie man der Sache vielleicht noch mit Humor oder Galgenhumor begegnen könnte. Ne? Mhm. Aber interessant ist eben die Frage, wie macht man denn das, dass man mit seinem eben in Anführungsstrichen rausgeflogenen Menschen in Kontakt bleibt?
Ich fand das so schön. Ich habe gerade in einem Unterricht, den ich gegeben habe, habe ich gesagt, der erste Schritt dazu könnte ja vielleicht der sein, dadurch ändert sich alles, wenn wir eine andere Sprachregelung machen. Wenn wir nicht mehr in der Vergangenheitsform von Verstorbenen sprechen, sondern im Präsens. In der Gegenwartsform. Und das fand ich so schön. Ich bin neugierig darauf. Da ist nämlich eine Schülerin dabei, die ist Trauerrednerin und hat gesagt, oh, die nächste Rede schreibe ich im Präsens. Mhm. Und ich bin sehr neugierig darauf, wie das eben halt auch da bei denjenigen angekommen ist.
Das heißt, ganz häufig, eigentlich meistens.
Ja. Denn dann ist es ja klar, die Verbindung wird gehalten.
Genau, die Verbindung wird gehalten und schon der Verstorbene selbst könnte ja vorher schon sich wünschen, wie das nämlich der Vater meiner Söhne gemacht hat. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Da haben wir, als er gestorben ist, einen vor Jahren schon verfassten Wunsch gefunden in seinen Schriften. Da stand, wenn ich sterbe beziehungsweise gestorben bin, dann möchte ich, dass man an mich erinnert, nicht wo ich war einmal, sondern wo ich jetzt bin.
Schön.
Und das fand ich so toll, weil das auch war einfach ganz lebendig. Das haben wir ihm dann auf die Brust gelegt, diesen Zettel, dass man wirklich ganz konkret aufgerufen ist, da bei ihm zu bleiben. Ganz im Präsens, in der Gegenwart. Was, ich sitze jetzt hier und trinke Kaffee. Was macht er jetzt da drüben gerade? Natürlich trinkt er nicht Kaffee. Ja, weil Tassen gibt's dann nicht, da gibt's auch keinen Kaffee mehr, da gibt's also alles Leibliche. Ja, gehe ich doch stark von aus, weil den, ja, jetzt dann, wer weiß, noch eins.
Das immer dreimal, aber egal.
Ja, mach sein. Dennoch ist es ja nun, wenn wir die Sache jetzt ein bisschen kleinteilig verfolgen, dann verlassen wir ja hier einen Leib und den lassen wir hier wie ein Kleid, was wir ablegen und betreten eben einen Raum, von dem wir nicht genau wissen, was es für einer ist. Aber dieses Gedicht von Hilde Domin, ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug.
Ja.
Hat ja etwas mit Vertrauen zu tun. Ja, dass ich also immer wieder im Leben ja auch dieses habe, wenn ich jetzt existenzielle Not habe oder irgendwas, dann muss ich ja auch immer wieder eigentlich bereit sein, meinen Fuß dort zu setzen, wo ich nicht abgesichert bin, wo ich nicht von vornherein weiß, da läuft jetzt eine Versicherung und die spuckt auch noch eine Summe aus oder so, sondern ich vertraue auf etwas, was größer ist als ich, was mich hält, was mich behütet.
Und das heißt sozusagen, dass etwas tatsächlich bleiben kann. Ich weiß mittlerweile, ich glaube, das habe ich aber schon mal gesagt, ich weiß nicht mehr, was Trauer ist. Ich weiß nur, dass es Menschen gibt, die sind gestorben, die kannte ich mein ganzes Leben lang. Und ich bin ja jetzt nicht mehr 20, oder ich bin ja schon ganz schön alt geworden. Das heißt, die kenne ich mein ganzes Leben lang und einige davon sind mir so nahe. Mhm. Und einige davon sind mir total fremd. Und das heißt, das hat nichts damit zu tun, wie lange ich jemanden kenne. Das hat irgendetwas zu tun, ich begegne jemanden und es hat, wie heißt es, gibt doch dieses eine Lied und es hat Wumm gemacht oder Klick gemacht oder wie auch immer. Das heißt, da erkenne ich irgendwas. Und diese Verbindung wird gehalten. Das heißt, ich weiß ganz genau, dass bestimmte Menschen in meinem Leben, die schon seit Jahrzehnten tot sind, die habe ich heute genauso lieb wie damals.
Ja, und es wird ja immer so schön gesagt, ja, die bleiben in der Erinnerung oder im Herzen. Und da sage ich immer, nein, die können ganz lebendig eben da genau bleiben. Und das kann zum Beispiel geschehen in der Form, dass ich mir, das hatte ich auch schon mal ganz kurz angesprochen, dass ich mir den Verstorbenen ganz lebendig vergegenwärtige. Und zwar mache ich das so, dass ich den mir leiblich vorstelle, so wie wenn er ganz entspannt mit runterhängenden Armen und ernst, einfach so ganz wesentlich, also wirklich in einer Haltung vorstelle, die jetzt nicht irgendeine ist, sondern eben so ganz gerade und aufrecht und schlicht dastehend. Einfach vor mein inneres Auge stelle. Ohne Wenn und Aber und immer wieder mal. Also vielleicht sogar täglich. Gut, es ist immer, wenn die Dinge sich wiederholen. Also wenn ich mir einen bestimmten Spruch oder ein bestimmtes Gebet oder vielleicht auch selber für mich was formuliere. Ich habe nur immer den Eindruck, dass es gut ist, wenn es etwas Erhebendes ist. Also wenn es eigentlich das hat, von dem du letztes Mal gesprochen hast, dass die Seele ja Flügel bekommt.
Mhm.
Du hattest ja von Novalis was vorgelesen. War das nicht beim letzten Mal? Das mit großem Wumms war das Irdische?
Oder Gedöns oder so ähnlich.
Gedröhn. Die Erde dröhnt und da drüben wird es erleuchtet. Also wird es ganz Licht. Und ins Lichte, ins Erleuchtete zu kommen, ist natürlich schön, wenn es dann auch erhebende Worte sind, die da hinreichen.
Genau, und das sind ja essentielle Worte. Ich glaube, angesichts dessen, wenn ich jetzt sozusagen eine Begegnung mit einem Verstorbenen habe, dann ist es, die werde ich doch nicht vorwerfen, dass er die Zahnpastatube nicht zugemacht hat, oder? Sondern das ist ja ganz unwesentlich. Das sind Alltagsnervereien. Aber insofern würde da ja eigentlich schon etwas kommen. Entweder ist das eine Bitte, ein Anliegen, eine Liebeserklärung, eine Klage, sowas kann es ja sein. Und dann findet tatsächlich Begegnung statt. Das war mein drittes Buch, glaube ich. Nee, das ist das vierte Buch. Das heißt, wir sehen uns. Da geht es um Abschiedskultur, Wege des Trauerns und Erinnerns. Und dabei habe ich das auch schon aufgenommen. Wenn es heißt, die leben in mir weiter, in meiner Erinnerung und so weiter, dann sind sie ja richtig tot, wenn ich tot bin, ne? Dann ist Schluss. Und genau das glaube ich nämlich auch nicht.
Genau, da denke ich ja eher, dass wenn ich jetzt dann gehe, dass ich da erwartet werde.
Genau.
Dass wir uns an der Stelle eben wieder begegnen, wenn wir alle leibfrei sind. Also wenn wir nicht mehr verschiedenen Qualitäten angehören.
Ja. Ich kann mir in dem Moment Ausgrenzung nicht vorstellen. Sondern dann sind wir im Grunde genommen gleich. Und es gibt eben halt, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass unsere Vorfahren, die ein geistiges Weltbild hatten, die haben eine Solidargemeinschaft mit ihren Verstorbenen gebildet. Und wir hören am letzten Atemzug auf. Wie furchtbar. Und wir können die Verbindung tatsächlich vielleicht aufnehmen, wenn wir vielleicht erst mal anfangen damit, dass wir sagen, ich rede im Präsens. Und dann diese Duftbrücke und die Klangbrücke.
Ja, das ist wirklich schön, was du da sagst. Ich habe den Eindruck, dass es immer mehr Menschen eigentlich sind, die durchaus offen dafür sind, dass es da weitergeht. Sie wissen bloß eben nicht wie. Und trauen sich auch nicht so richtig. Ich glaube, das ist ja auch, ne, wenn man sagt, ich traue mich etwas. Das heißt, ich vertraue auch in etwas. Also da ruhig mal eine kleine Entscheidung zu treffen für diese oder jene Haltung, die ich einnehmen will der Sache gegenüber.
Das heißt ja, etymologisch heißt es ja, dass das Wort Trauern nichts mit Trauen zu tun hat. Aber mich hat die Beschreibung aus dem Duden absolut nicht überzeugt. Ich finde, Trauer braucht auf jeden Fall jede Menge Mut. Und das ist eine Sache, die haben wir auch nicht gelernt. Sondern der Materialismus sagt, was nicht Materie ist, was nicht messbar ist, ist weg. Und gleichzeitig ist es so, dass mir ein verstorbenes Wesen in seiner Essenz vor die Augen zu halten, kann möglicherweise vielleicht ein ganz kleines bisschen die Gefahr in sich bergen, dass Menschen zu Nachgehern werden. Hm. Wenn der Sog in die andere Welt so groß ist, das heißt, dass vielleicht ein bisschen vorsichtig sein damit, damit sozusagen die Welt der Lebenden und der Toten auf irgendeine Art und Weise voneinander getrennt, will ich gar nicht sagen, die stehen in Verbindung, aber dass wir trotzdem hier weiterleben können und der Zukunft eine Chance geben und gleichzeitig eine möglichst lebendige Verbindung in eine andere Dimension halten.
Richtig. Und das ist natürlich schwierig, das haben wir ja auch schon mal gesagt, wenn das Egal bei mir zu Hause noch wohnt. Ja. Also das heißt, wenn ich so zerschreddert bin, wie wir schon mal gesagt haben, ja, und so traurig und gar keinen Sinn mehr in meinem Leben sehe, dann ist eine solche Übung mit ganz großer Sicherheit gar nicht möglich.
Und vielleicht suchen Sie sich ansonsten eine Begleitung dafür.
Das wäre dann bestimmt dann hilfreich. Also ich glaube schon, dass man den Sinn für sich in Form von Selbstfürsorge und vor allen Dingen auch leiblichen Übungen, also dass man erstmal körperlich sich irgendwie wiederfindet im Körper, dass das die Voraussetzung dafür ist. Genauso wie in der Meditation man immer davon ausgehen muss, man kann sich nicht einfach hinsetzen und oben rausgehen, wenn man unten nicht richtig drin ist. Das heißt...
Super,
das heißt,
super
ausgedrückt. Ich muss erstmal mit Hilfe meines Atems zum Beispiel oder was auch immer, aber dass ich mich da erstmal reinarbeite, dass ich richtig unten gut drin bin und mich gut fühle. Ne?
Ich habe immer so ein Bild davon, dass ich sage, in mir selbst wie mit so einem Bajonettverschluss einrasten.
Genau. Und das ist wichtig, dass ich nicht da irgendwo zerfasert überall rumkuller.
Und genau das ist das, wo ich sagen würde, das ist gut, sich dazu eine Unterstützung zu holen. Sterbearmen gibt's an jeder Ecke.
Oh ja, genau. Deine wunderbaren Sterbearmen.
Das war schön.
Ja, Claudia, bis bald.
Bis bald.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.